Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wir beginnen heute mit einem kleinen Gedankenexperiment. Also, wir stehen am 10-Meter-Turm, ganz vorne, unter uns das Wasser, hinter uns eine Schlange Menschen. Spring doch endlich, schreit da einer ziemlich genervt. Andere rollen die Augen und wollen damit wohl ausdrücken, traut sich eh nicht. Manche sprechen uns Mut zu und andere, wahrscheinlich ist da unsere Stimme im Kopf dabei, sagen, das sei eine Schnapsidee. Das ist viel zu hoch, was da alles passieren kann. Und wir stehen da und schauen runter, verdammt hoch, denken wir uns. Aber wir wissen, es braucht nur diesen einen Schritt. Und schon springen wir. Und ja, vielleicht wird der Aufprall wehtun, vielleicht haben wir sogar ein bisschen Panik, wieder aufzutauchen. Aber dann, wow, dieses Gefühl, wieder aufzutauchen, das Wissen, wir haben es geschafft. Wir haben endlich den Schritt gewagt, den wir schon so lange tun wollten. Wer gerade vor genau so einem Schritt steht, vor der Entscheidung zum Beispiel, sich selbstständig zu machen, vor dem Ziel, endlich etwas im Leben zu verändern oder einfach das zu tun, was einem am meisten Freude machen würde, der sollte unbedingt diese Folge hören. Denn heute haben wir eine regelrechte Mutmacherin zu Gast. Leslie Jäger hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen einen kleinen Schubs zu geben, damit sie springen vom 10-Meter-Turm. Der ist natürlich nur eine Metapher dafür, endlich den Schritt Richtung Lebensziel zu machen. Das macht sie als Business Coach, als Expertin für Mental Health, Beziehungsmanagement und Potenzialentfaltung. Das macht Leslie Jäger mit ihrem Podcast Mutpropaganda als Speakerin und auch als Führungskraft. Denn neben ihrer Selbstständigkeit arbeitet sie auch 40 Stunden bei der ÖBB. Liebe Leslie, ich habe gefühlt 1000 Fragen an dich. Fangen wir bitte an.
Ja, und ich freue mich riesig.
So schön, dass du da bist. Leslie, bevor wir es wirklich loslegen, zuerst nur die Frage, wann bist du denn zum letzten Mal vom 10-Meter-Turm in echt oder als Metapher gesprungen?
Ja, ich würde sagen, gerade erst vorgestern. Ja, ein großes Projekt steht bevor und bin ich ein wenig so eine Kontrollette, ich habe so ein bisschen einen Perfektionsdrang, ja, und da haben wir gedacht, so gefühlt scheiß drauf, ja. Hau raus, ja, jetzt muss es an den Start, egal ob es perfekt ist oder nicht, denn es wird mit Sicherheit großartig, wenn du darauf vertraust, dass es gut wird.
Jetzt musst du schon sagen, was das für ein Projekt ist.
Naja, es ist ja kein kleines, es ist ein ganz ein großes Projekt, ja, nämlich mein Live-Seminar, Mutpropaganda live, das jetzt ja wirklich im September das erste Mal meine eigene Bühne, die ich mal kreiert habe, an den Start geht, ja. Und ja, da gibt es viele Dinge zu tun und insbesondere in der Vorbereitung. Und ja, wenn man so ein bisschen einen Perfektionszwang hat, ja, dann ist dieser Ego-Fuzzi im Kopf da und manches Mal muss man sagen, halt die Klappe, ja, du hörst mir jetzt nicht. Und ja, jetzt gehen die Tickets wirklich dann noch dieses Monat raus und ja, ich bin mega aufgeregt, freue mich voll und ich bin froh, dass es endlich losgeht.
Fühlt sich aber fast wie ein 20-Meter-Turm an, oder? Das ist schon was Großes.
Ja, schon. Es ist was Großes, aber hat ja viele Jahre wachsen dürfen. Ja? Und was lange währt, wird endlich gut.
Dann starten wir mit unserer Aufwärmrunde mit dem Gedankensprung. 7 kurze Gedanken. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um
zu starten.
Mut ist,
seine Ängste zu überwinden.
Eine Frage, die uns weiterbringt.
Wer hat das Problem?
Mit dieser Person würde ich gerne im Aufzug stecken bleiben.
Oprah Winfrey.
3 Minuten vor einem Auftritt auf einer Bühne.
Brumme ich.
Brumm mal, damit wir hören, wie das ist. Macht man, damit man in die richtige Stimmlage kommt, oder?
Ja, ganz ehrlich, ich bin ja auch immer voll aufgeregt vor der Bühne und da überschlagt sich dann fast meine Stimme vor lauter Aufregung und das hilft mir, dass ich mich erde.
Was kaum jemand von mir weiß.
Was kaum jemand von mir weiß. Einer meiner größten Träume in meinem Leben ist, irgendwann mit weißen Haien zu tauchen.
Oh Gott, das wäre ja mein Albtraum.
Ja, nein, danach sehne ich mich schon als Jugendliche, wollte das schon immer und das ist nur einer meiner großen Träume.
Meine letzten Worte sollen sein. Hoffentlich nicht dann beim Tauchen mit den Haien, sondern erst viel später.
Ja, geil war's.
Schön. Leslie, du sagst, Mut steht am Anfang, Glück am Ende. Hm. Bist du schon am Ende?
Na, hoffentlich nicht. Und ich hoffe auch, dass ich da nie ankomme. Ja, weil ich glaube, Leben ist lebenslanges Lernen und es hört nie auf. Ich sage immer, von der Wiege bis zur Bahre. Ja, und ich wünsche mir ja, dass ich immer was zum Dazulernen habe und dass ich immer was tue in meinem Leben.
Jetzt hast du schon erzählt, du hast was ganz Mutiges, Großes vor und hast ja auch schon viele mutige Schritte gemacht. Darauf gehen wir dann eh noch ein. Glaubst du, bist du mutig einfach geboren? Ist es so dein Naturell? Oder was hat dich dazu gebracht, dass du mutig bist?
Also ich bin 100% nicht mutig geboren, sondern ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Zum einen war die Leslie schon immer so ein bisschen ja, ein Alphatierchen, ein bisschen ein Macherbetzki. Ja, das war schon immer, schon als Kind, ja. Mein Papa hat mir da eine Geschichte erzählt, ja, wir waren auf so einem Partyschiff, ja, und ich war auf einmal weg und auf einmal haben sie mich gesucht und wo war die Leslie? Ich war auf der Tanzfläche und rund um mich 20 Leute, ja, die mir zugeschaut haben, wie ich da Vollgas gebe. Ja, also ich war schon immer so ein bisschen eine, die ja, mehr sich in die Sichtbarkeit getraut hat oder einfach mehr getan hat oder ja, wie auch immer. Das andere ist, ich habe sehr viele Hürden gehabt in meinem Leben, die ich meistern habe müssen, ja, und die waren unterschiedlicher Natur, aber ich habe Menschen gehabt an meiner Seite, die zum richtigen Zeitpunkt an mich geglaubt haben und mir den Impuls gegeben haben, geht schon, komm, geh weiter, geh durch, du kannst alles schaffen, wenn du dran glaubst. Und diese Kombi aus Persönlichkeitsmerkmalen natürlich auch bis hin zu Menschen, Mentoren, Mentorinnen, wichtigen Wegbegleitern, für die ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich sie zur richtigen Zeit an meiner Seite gehabt habe, vor allem in den Tiefpunkten meines Lebens. Diese Kombi hat dazu geführt, dass ich gewachsen bin. Ja, und wir wachsen halt immer dann, wenn wir uns in unserer, ja, wie soll man sagen, wenn wir uns aus der Komfortzone rausbewegen. Und das tut manchmal weh und da braucht es einen Mut, ja. Und ja, also das würde ich so sagen, ich glaube, das ist bei jedem Menschen gleich, ja. Ich glaube, jeder braucht so ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Faktoren, dass er mutiger werden kann. Und das Schöne ist, wenn du mutige Entscheidungen triffst, immer wieder mal, im Kleinen wie im Großen, irgendwann wird dieser Mutmuskel so stark, dass da gar nicht mehr so auffällt, dass das Mutigsein bedeutet, was für die eine Selbstverständlichkeit ist, wie du dem Leben begegnest.
Also Mut ist ein Muskel, den man trainieren kann.
Ja.
Und du
ja.
hast ihn trainiert, weil wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, du bist ja nicht einfach den einen Weg geradeaus gegangen, sondern da waren einige Kurven. Du warst zunächst einmal Kindergartenpädagogin. Mhm. Mit 21 hat man dir dann die Leitung des Kindergartens angeboten. Mhm. Du bist aber dann draufgekommen, du möchtest lieber in die Erwachsenenbildung gehen. Bist du ein bisschen so reingerutscht? Wie war das eigentlich? Hast du dann gedacht, der kleine Hansi ist nicht das Problem, der ist eh lieb, sondern es ist das Problem beim Hans, beim Papa, ich möchte lieber dort ansetzen oder wie war das?
Ah, ja, das ist eine sehr gute Frage. Muss ich ein bisschen ausholen. Ja, ich habe es vorher schon kurz angedeutet, meine Biografie als Kind und Jugendliche war selber sehr durchwachsen. Ich habe da echt einige Tiefpunkte gehabt und ich habe in meiner Ausbildung zur Elementarpädagogin, eine Pädagogin gehabt, liebe Ursula, dieser Gruß geht jetzt an dich, ja, die hat tatsächlich einen Wendepunkt in meinem Leben dargestellt. Die hat mir in 20 Minuten Zeit, ihrer Lebenszeit, das Gefühl gegeben, ich bin wichtig, ich bin wertvoll und ganz gleich, was gerade im Außen passiert, ich werde meinen Weg finden. Und diese 20 Minuten haben tatsächlich mein Leben verändert, weil ich war Schulrevoluzerin, Rebellin, ich bin nur in Ski gegangen, wenn es mich gefreut hat. Ich habe im ersten Halbjahr 204 Stunden gehabt. Ich weiß bis heute nicht, wie sie mich das eine halbe Jahr durchgetragen haben, ja, aber es war so. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl gehabt habe, da glaubt jemand an mich, habe ich mir gedacht, wenn die an mich glaubt, dann kann ich auch an mich glauben. Und dann ist mir klar geworden, dass ein Mensch, ein Satz, eine Begegnung, eine Geste das Leben von einem anderen Menschen verändern kann. Nämlich um 180 Grad. Und das war für mich der Startpunkt, dass ich beschlossen habe, egal was ich tue, ich werde immer alles geben. Ja. Und diesen Turnaround habe ich dann geschafft und bin in den Kindergarten eben gekommen als Pädagogin, gleich als Leiterin eigentlich. Ja, also ich habe immer wieder schon da zu dieser Zeit Projekte geleitet gehabt und dann haben sie gedacht, die ist engagiert, das probieren wir mal aus. Ja, und da war es so, meine Wunschvorstellung war, ich möchte die Welt für Kinder besser machen. Das war so meine Idealvorstellung und diesen Idealisten, den habe ich ja heute noch tief in mir drinnen, der so träumt, die Welt für Kinder besser zu machen. Aber mir ist relativ schnell klar geworden, ich muss da nicht bei den Kindern ansetzen. Die Kinder tragen von sich aus das Gute, Wahre und Schöne in sich. Ich muss die Erwachsenen begleiten und unterstützen, den Hans, ja, und die Partnerin dazu oder die Pädagogin dazu, dass sie Beziehung zu Kindern auf Augenhöhe gestalten können, dass sie kompetente Wegbegleiter sind. Und so bin ich in die Elternbildung eingerutscht. Ja, ich habe mich gleich da angemeldet zur Elternbildnerin, habe diesen Lehrgang nebenbei gemacht und wie fertig war, habe ich beschlossen und jetzt werde ich selbstständig. Ja, also das war auch wieder so eine.
Ungefähr wie alt?
Wie ich das beschlossen habe. Jetzt muss ich kurz rechnen, 23. Mhm. Mit 23, ja. Auch eine sehr mutige Entscheidung, weil ich habe noch keine Erfahrung gehabt. Ich habe einfach mir gedacht, hey, das taugt mir, das macht mir Spaß. Seminare finde ich großartig, mit Menschen zum Arbeiten finde ich großartig. Ja, mache ich mich mal selbstständig. Und hab halt die Selbstständigkeit angemeldet. Und es ist so spannend, weil dieser Teil meiner Tätigkeit, die Arbeit mit Pädagogen und mit Eltern, die mache ich bis heute. Ich habe gerade gestern erst wieder mein erst konzipiertes Seminar, das heißt Liebe, Grenzen, Konsequenzen, habe ich gestern gerade wieder gehalten, nach über 15 Jahren. Und mittlerweile habe ich schon tausende Leute in dem Seminar sitzen gehabt, Eltern, Pädagogen, Pädagoginnen, und es ist mir immer noch eine Herzensarbeit. Aber so habe ich gestartet, ja, und es hat sich halt dann eine Leidenschaft für Erwachsenenbildung entwickelt. Und der Weg ist halt dann immer weitergegangen, ja. Ich bin mit Kommunikation befasst, das ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge und das ist auch eines der Seminare oder eines der Tools, die ich am meisten weitergebe. Ja, also Sprache als Werkzeug. Und die Reise ist immer weitergegangen. Resilienz war sowieso schon mein Thema. Aus meiner eigenen Biografie heraus hat sich meine Resilienzexpertise entwickelt. Ich habe 2009 mein erstes Seminar zum Thema Resilienz gehalten. Da hat in der Arbeitswelt noch niemand, kein Hahn hat noch Resilienz gekriegt, ja, weil es noch gar nicht so aktuell war. Da habe ich schon meine ersten Vorträge und Seminare gehalten.
Magst du das ganz kurz erzählen, weil du sagst aus deiner eigenen Biografie heraus, warum musstest du so resilient sein?
Naja, in meiner Familie, also da muss ich auch wieder ein bisschen tiefer gehen, ja, und ich bin da auch sehr ehrlich damit. Ich habe nicht das perfekte Familienumfeld gehabt. Ich habe jetzt nicht unbedingt so das Familiensetting gehabt, wo man sagt, okay, das ist diese 0815 glückliche Kindheit. Ja, wenn ich halt hinschaue, würde ich schon sagen, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt, aber ich habe sehr viel lernen dürfen und habe sehr viele Erfahrungen sammeln müssen. Ja, meine Mama war schwer krank, ja, also die hat körperlich und auch psychisch Themen gehabt und das hat sich natürlich im Familienleben wiedergespiegelt. Ja, in meiner Familie hat es auch das Thema Sucht massiv gegeben und ich habe sehr früh Aufgaben übernehmen müssen, die eigentlich Kinder nicht übernehmen sollten, sagen wir es mal so. Und damit einhergehend waren halt auch Tiefpunkte verbunden. Ja, es hat wirklich dunkle Momente in meinem Leben gegeben, wo ich manchmal nicht gewusst habe, wie geht's weiter. Ja, also so wirklich ganz tief dunkle Gedanken. Und wie gesagt, die Ursula war dann zum richtigen Zeitpunkt da. Ich muss zwar dazu sagen, mein Papa war immer für mich da. Ja, mein Papa ist auch heute noch ein ganz ein wichtiger Mentor für mich. Also dieses, dass du alles erreichen kannst, wenn du nur dran glaubst, das ist ein ganz tief eingeprägter Glaubenssatz meines Papas. Ja, ich will, ich kann, ich muss. Das ist so der Standardsatz gewesen von meinem Papa, nachdem er eine Suchterkrankung hinter sich lassen hat. Und nach dem Prinzip lebe ich auch. Ja, also ich bin davon überzeugt, es gibt immer Wege und man kann sich halt Wege suchen oder man sucht sich Ausreden. Und deshalb ist Resilienz für mich so ein Herzensthema und gerade bei den Kindern, ja. Also so, was muss ich tun oder was brauchen Kinder, damit sie ein glückliches, zufriedenes Leben führen können, trotz schwieriger Lebensumstände, trotz krisenhafter Lebensumstände. Und eine wichtige Schlüsselfunktion ist halt da die Bezugsperson. Und das Schöne ist, Bezugspersonen können wir alle sein. Ja, und das ist so, das, was ich auch gerne mitgib, ja, egal Ob du jetzt einen Menschen intensiv kennst oder nicht, es kann wirklich ein Satz sein, eine Berührung sein, ein Lächeln sein, das dem anderen Mut und Hoffnung gibt und diese Flamme wieder zum Lodern bringt.
Und das ist, wenn ich das jetzt so raushöre, ja auch dein Warum für deine berufliche Tätigkeit, dass du das bei anderen Menschen bewirken kannst, diesen Mut zur Bewegung oder natürlich auch aus deinen eigenen Erfahrungen, zu zeigen, was möglich ist, egal mit welchem Start man beginnt. Du sagst, es braucht oft ein bisschen an Schmerz, damit man in die Bewegung kommt. Jetzt würde man aber eigentlich gern den Schmerz vermeiden. Wie merkt man denn, bevor der überhaupt da ist, dass es jetzt Zeit ist für eine Veränderung, für diesen berühmten ersten Schritt, was anders zu machen?
Das ist eine spannende Frage. Nur tatsächlich ist es meistens so, dass es den Schmerz und die Freude braucht als Antriebskraft. Ja, also vielleicht hast du das auch schon mal gehört oder, ja, liebe Hörerin, du vielleicht auch schon selbst erlebst. Ja, manches Mal ist der Antriebsmotor noch zu klein. Ja, also du spürst schon, eigentlich müsste die schon was tun, aber es ist immer nur bequem dort, wo man ist. Und solange der Umstand zu bequem ist, ja, und solange das Bequeme nur überwiegt, kommen wir nicht in die Bewegung. Ja, also natürlich wäre es schlau, schon vorher zu tun. Nur der Motor ist dann manches Mal, ja. Ist noch nicht so angesprungen, ja. Und wir haben zwei starke Antriebskräfte, weg von und hinzu. Weg von ist diese Kraft, dass ich einen schmerzhaften Zustand verlasse, einen problembehafteten Zustand verlasse. Ja, ich bin vielleicht unglücklich in meinem Job. Ich weiß, boah, ich möchte eigentlich vielleicht selbstständig werden, ich möchte Neues wagen, ich möchte eine neue Ausbildung machen, eine neue Funktion. Aber ja, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Ja, irgendwie Druck ist noch durch. Ja. Und in dem Moment, wo der Druck aber groß genug ist, schaffe ich es. Ja. Also in dem Moment, wo der Schmerz überwiegt, komme ich in die Bewegung und komme weg von diesem Problem. Und dann gibt es die zweite Antriebskraft, das ist dieses Hinzu. Und dieses Hinzu ist so meine Vision, mein Wunsch, wo soll die Reise hingehen? Und dieses Hinzu ist so unglaublich mächtig und so unglaublich wichtig. Denn wenn wir nur ein Weg von haben, ohne einem Hinzu, dann basiert ganz auf das, was ich auch in meinen Coachings beobachte. Jemand beginnt, sich in Bewegung zu setzen, weg von. Ja, der Schmerz war groß, er hat angefangen, seine ersten Schritte zu machen. Und dann hat es auf einmal zappenduster, ja, auf einmal ist nebelig am Weg. Ja, ich weiß eigentlich nicht, wo ich hingehen soll. Und dann passiert Folgendes, die Menschen kehren zurück zu dem Bekannten, ja, weil sie das Unbequeme, ja, aber Bekannte bevorzugen, als wie das Unsichere. Und deshalb brauchst du ein Hinzu. Du brauchst ein großes Warum. Und dieses Warum, das Spannende ist, das muss nicht immer in aller Deutlichkeit als Bild schon klar sein. Aber du musst wissen, wie möchtest du dich fühlen, wenn du dort angekommen bist? Was muss dann anders sein? Und dieser Gefühlszustand muss so viel besser sein, wie dieser bekannte Schmerz.
Was hält uns denn dann? Also sagen wir mal, man weiß, wo man hin will. Man freut sich auch drauf. Aber trotzdem ist man noch nicht mutig genug, diesen ersten Schritt zu machen. Was hält uns davon ab? Weil man weiß schon, ja, das ist genau das, was ich will, aber der erste Schritt, der kann auch irgendwie völlig daneben gehen. Mhm. Weil das sagt uns ja keiner vorher, ob das dann wirklich so toll wird, wie wir es uns vorstellen. Was hält uns da ab?
Ja, da gibt's viele Beweggründe. Ja, ganz oft höre ich von Menschen, ja, was denken denn die anderen? Ja, was ist, wenn ich eine Bauchlandung mache? Ja, oder was ganz spannend ist, was ist tatsächlich, wenn es funktioniert? Das ist nämlich auch oft ein Hinderer. Ja, wir glauben zwar, wir wollen das unbedingt, aber wenn wir es dann haben und dann sind wir vielleicht mega erfolgreich, ja, vielleicht verdienen wir sogar wahnsinnig viel Geld damit, haben einen irrsinnigen Impact für die Gesellschaft da draußen, aber dann haben wir irgendwie Angst genau vor dieser Größe. Auch sehr spannend. Ja.
Spielen da vielleicht Glaubenssätze auch eine Rolle, die man noch aus der Kindheit so mitschleppt?
Ich bin mir ganz sicher, dass Glaubenssätze eine große Rolle spielen. Wir haben uns ganz viel Märchen erzählen lassen als Kinder, wer wir sind, wie die Welt ausschaut. Und manches Mal muss man halt einfach sagen, wir müssen die Märchen auch nicht alle glauben. Ja, und dann muss man hinschauen und erkennen, dass viele dieser Glaubenssätze wir uns eingepackt haben, aber sie sind nicht unsere. Und wenn was nicht unseres ist, ja, das ist so wie im Garten. Unkraut zupfst du aus. Und das musst du auch regelmäßig mit deinen Glaubenssätzen und mit deinen Gedanken über die Welt machen.
Ich habe da jetzt 4 Ja-Aber mitgebracht, weil das ist ja oft, wenn man zwar weiß, man will das eigentlich, Aber, das berühmte Aber. Mhm. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zu jedem sagen, wie du darauf reagieren würdest oder was du dann dazu sagen würdest. Also das Erste. Ja, würde ich gern diesen ersten Schritt machen in die Richtung, aber ich kann mir das nicht leisten, weil ich muss ein Haus finanzieren, meine Familie ernähren, bla bla bla.
Dieses Ja, aber gefällt mir besonders gut, weil vor diesem Jahr aber bin ich auch vor vielen Jahren gestanden. Ich muss da ein bisschen ausführen, ja, weil es meinen Weg einfach auch so deutlich macht. Wie ich von meiner ersten Ausbildung gestanden bin, ja, da habe ich ein zweitägiges Seminar besucht, das habe ich mir noch gut leisten können. Und von dort weg hin war ich verzaubert und habe mir gedacht, okay, das, was da jetzt gelernt wird, das brauche ich unbedingt als Werkzeug. Ich muss das beherrschen, damit ich meine Vision, ja, dass ich anderen Menschen auf ihrem Weg eine Impulsgeberin sein kann, ein Leuchtturm sein kann, brauche ich dieses Werkzeug. Das habe ich gewusst. Aber da sind eine große Summe Botzen Geld zwischen uns gestanden, der Ausbildung und mir. Und ich komme aus einfachen Verhältnissen. Das heißt, ich habe da jetzt auch nicht zu meiner Familie gehen können und sagen können, man packt mir doch das Geld. Sondern mir war klar, wenn ich das wirklich will, muss ich einen Weg finden. Und ich habe mich entschieden. Und mein Weg war, ja, ich nehme diese Kosten auf mich und ich zahle oder ich trage den Preis dafür. Und der Preis war, neben meinem Vollzeitjob und neben meinem berufsbegleitenden Studium dreimal in der Woche am Abend Seminare zu halten. War das lustig? Nein. Aber war es es wert? Ja. Denn 10 Jahre später, ja, jetzt im Oktober, stehe ich vor meinem eigenen Live-Event und kann mir meinen Traum verwirklichen.
Ach, schön. Sehr, sehr mutmachend. Das zweite Beispiel. Ja, würde ich gern, aber ich habe absolut keine Zeit dafür. Mein Tag ist schon vollgefüllt mit Terminen.
Dieses Jahr aber. Das wäre auch ganz oft, ja. Für das habe ich keine Zeit. Naja, wir dürfen uns dann manchmal anschauen, was sind so unsere Tageselemente? Womit füllen wir unseren Tag? Und ich weiß nicht, wie du das machst, ja, vielleicht verbringst du auch hin und wieder mal Zeit auf Social Media oder vielleicht einmal vor Netflix oder so wie es mir vor 2 Jahren passiert ist, mit einem Backerl Prospekte und Reklame. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sie. Und Zeit ist eine ganz bewusste Entscheidung und du kannst dich jedes Mal aufs Neue entscheiden, wofür verwende ich meine Zeit. Und jetzt kannst du schon sagen, ja, aber nach einem vollen Tag, dann sitze ich mir halt gerne mal auf die Couch. Ja, ist eh okay, aber sei dir dessen bewusst, die 20 Minuten, die du da täglich investierst, und wenn es nur 20 Minuten wären, wäre es doch schön, ja, aber es sind oftmals Stunden, die wir mit leblosen Zeitfüllern und Zeitfressern verbringen. Diese Stunden hochgerechnet auf ein Leben, das sind Jahre, die du damit verbringst. Das ist die Zeit, die du verwenden könntest, um mit deinen Lieblingsmenschen Zeit zu verbringen oder um dich weiterzubilden oder um ein gutes Buch zu lesen oder um an deinem Traum zu arbeiten. Und bei mir war es so, vor 2 Jahren tatsächlich habe ich so ein augenöffnendes Erlebnis gehabt. Ich hoffe, es ist okay, dass ich es erzähle.
Liebend gern. Ja.
Also es war der 14. Juli und an dem Tag hat mich fast der Blitz getroffen. Tatsächlich. Also er ist 1 Meter neben mir eingeschlagen. Ja, würde mein Lebensgefährte nicht neben mir gestanden sein, ich glaube mir die Geschichte selber nicht, aber es war so. Ja. Er hat wirklich der Donner genau über uns und 1 Meter neben mir der Blitz eingeschlagen. Und dann habe ich mir so überlegt, boah, wenn ich jetzt einen Schritt weiter vorgegangen war und in den Blitz gestanden war, entweder ich hätte es vielleicht gar nicht überlebt oder ich hätte es vielleicht sogar schwer verwundet überlebt. Auf alle Fälle war meine Lebensqualität massiver andere gewesen. Und ich habe mir dann gedacht, wie war ich von der Welt gegangen? Was war so in den letzten Minuten meines Lebens davor? Und dann bin ich draufgekommen, ich habe 20 Minuten lang Prospekte durchblättert. Und dann habe ich mir gedacht, boah, 20 Minuten Prospekte, wie oft mache ich das eigentlich, dass ich, wenn ich heimkomme, im Postkasten leer, mich hinsetze auf die Couch und Prospekte durchblättere. Das habe ich damals sehr oft gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn ich das jetzt hochrechne, da ist massiv viel Lebenszeit rausgekommen. Und da habe ich mir einfach wirklich bewusst gedacht, okay, jetzt nütze die Zeit produktiv. Und ja, Pausen sind extrem produktiv. Ja, wenn du mir jetzt sagst, ja, ich brauche ja Zeit für Pausen und so oder für nichts tun. Nichts tun ist extrem produktiv, ja, das meine ich gar nicht. Aber überleg dir ganz klar in deiner Tagesstruktur, welche Dinge sind Zeitfresser. Und gerade im Business, also vielleicht tut es jetzt weh, wenn ich das sage, ja, aber unvorbereitete Meetings. Boah. Es ist erstens extrem geringschätzend aus meiner Perspektive heraus, aber es ist auch ein enormer Zeitfresser und man kann echt bei den Meetings oft, könnte man sehr rigoros aussortieren.
Wer sich jetzt denkt, ja, die hat leicht reden, die hat ja keine Kinder, stimmt gar nicht. Du hast auch einen Sohn.
Ich habe einen Sohn und zwei wunderbare Bonuskinder.
Also eigentlich drei.
Ja, also unsere Bonuskinder wohnen Halbzeit bei uns, und einen Hund haben wir auch. Ja. Also wir haben ein buntes Familienleben.
Und auch das kann man sich dann zeitlich so organisieren, dass man noch genügend Zeit hat, seine Träume zu verfolgen.
Ja, also kann ich aus ganzem Herzen bejahen. Ja. Aber es ist gutes Zeitmanagement dahinter.
Das dritte Ja aber. Das ist eher eins, das wir so im Kopf haben, so unsere eigene Stimme. Ja, aber was denken denn dann die anderen?
Hör auch nicht selten. Ehrlicherweise denken die anderen viel weniger über uns nach, als was wir glauben. Wir nehmen uns da manchmal viel zu wichtig. Und dann stehen wir uns selber in den Weg. Und ganz ehrlich, Menschen, die an deinem Traum hindern, ja, oder die die kleinreden oder die belächeln, du darfst da vielleicht einmal dir die Frage stellen, sind das die richtigen Menschen in meinem Umfeld?
Und das vierte und letzte. Ja, würde ich gern machen, aber das hätte ich doch viel früher tun müssen. Jetzt ist doch längst zu spät.
Ich bin zu 100% überzeugt. Ja, solange du nicht 75 Jahre alt bist, gibt es kein zu spät. Ja,
das also, wusste ich, weil eine Podcast-Folge heißt von dir so, oder? Es ist nicht zu spät.
Ja, genau. Ja, die war sehr inspirierend. Also da habe ich ja erzählt über einen Saunameister, ja, der mit über 50 Jahren angefangen hat, sich der Saunameisterei zu widmen und damit Weltmeister worden ist, weil er so quasi ja, begeistert ist von dem, was er tut. Und es ist einfach nie zu spät, was Neues zu starten.
Wie gehst du denn jetzt vor, wenn du Menschen coachst, die eigentlich schon genau wissen, was dieser erste Schritt sein soll oder wohin sie gehen möchten, aber halt irgendwie, ja, erstens mal ganz viele Ja-Aber haben. Wie räumst du die dann alle aus dem Weg? Wie schubst du diese Menschen dann in ihr Glück quasi?
Das ist eine sehr spannende Frage und die beantworte ich auch voll gern mit einer Geschichte dazu. Denn ganz oft steht uns quasi bei unserem Glück die Idee, wie wir zu sein hätten oder das, was andere von uns glauben oder was die Welt ja mit ihren Märchen aus uns gemacht hat im Weg. Und ich sehe dann meine Aufgabe nicht, dass ich irgendwie was Neues transformiere in diesen Menschen, sondern meine Aufgabe ist so, alles wegzutun, was die Menschen nicht sind. Und da gefällt mir diese Geschichte von Michelangelo, ja, der David erschaffen hat. Vielleicht kennst du diese wunderschöne Statue, den David, ja, das ist ein Meisterwerk. Und man hat ihn ja gefragt, wie ist ihm das gelungen? Wie hat er David erschaffen, dieses wunderschöne Kunstwerk? Und er hat einfach gesagt, ich habe einfach alles weggetan, was nicht David ist. Und genauso sehe ich das in der Coaching-Arbeit auch. Ja, wenn sich was bewegt, dann nicht, weil ich da großartig was gemacht habe, sondern ich bringe nur das ans Tageslicht, was eh schon an Potenzial vorhanden ist im Menschen. Und da müssen wir manchmal alte Geschichten einfach loswerden. Ja, da müssen wir aufräumen. Ja, und Dinge, die nicht wir selber sind, Dinge, die uns anerzogen wurden, Dinge, die uns umgehängt wurden. Ja, manchmal diese Klammeräffchen, die müssen wir liebevoll zurückgeben. Und dann wird der Weg frei und es geht um Klarheit, ja, Klarheit zu schaffen, wer bin ich wirklich und ganz oft, wer bin ich eigentlich nicht.
Und dann ist es ja oft so, dass wir zwar ganz genau wüssten, was wir tun sollten, aber wir wissen einfach nicht, wie wir das jetzt angehen sollen. Also quasi dieses Know-how wäre schon da, aber, und du nennst es glaube ich das Do-How, das fehlt noch. Wie kommt man zu dem?
Das finde ich, du hast es eh schon auf den Punkt gebracht, ja, wir haben ausreichend Know-how, ja. Das Problem beim Know-how ist, wir glauben, wir bräuchten immer noch mehr, damit wir ins Do-How kommen, ja. Also, eine Kollegin von mir, die sagt immer, wir haben kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das finde ich, das trifft den Nagel so richtig auf den Kopf. Denn, wir hätten das Wissen, wir haben das Wissen. Und unsere Verhinderer sind ganz oft, wir glauben, wir bräuchten noch mehr Wissen. Doch umso mehr du weißt, desto mehr weißt du auch, was du nicht weißt. Und wenn wir jetzt in das Do-How kommen, dann müssen wir uns von dem lösen, dass wir 100% alles haben müssen, um losstarten zu können. Jeff Bezos hat einmal gesagt, wenn du 80% quasi hast an Informationen, die du brauchst für diese Idee, dann musst du starten. Da musst du starten und du lernst während des Gehens. Das ist so wichtig in diesem Prozess des Startens. Ja, du lernst während des Gehens. Wenn du nämlich nicht startest, dann wirst du links und rechts überholt von anderen. Die haben eine ähnliche Idee, aber die haben nicht deinen Perfektionsanspruch und deinen Wissensanspruch. Und du wirst überholt. Und dann stößt du immer nur bei der Startlinie. Ja, und du schaust dorthin und denkst, boah, was der kann ich auch. Das konnte ich vielleicht sogar besser, aber der hat halt einfach gestartet. Und wird halt besser im Tun, während du nur dort stehst und beklagst, warum der schon quasi eine Meile vor dir ist. Und den holst du dann auch nicht mehr ein. Ja? Das heißt, wenn du eine Idee hast, einen Impuls hast, dann musst du jetzt starten. Und der beste Weg durch die Angst ist durch die Angst. Da muss man mutig sein. Und das Spannende ist, wenn du dann einmal zurückschaust, bist einmal durch die Angst gegangen und erkennst, boah, ist gar nichts passiert, boah, ich habe immer noch einen Kopf, ja, das Leben ist gut weitergegangen, ja, alles ist gut. Dann wirst du mutiger. Und mit jedem Mal wirst du mutiger. Und ich möchte dich ermutigen, dass du losrennst, ja, dass du loslaufst für deinen Traum, für dein Ziel, mit dem Wissen, dass es manchmal Steine gibt am Weg, aber die Steine machen den Weg. Ja, die Steine sind Bestandteil des Weges. Und Niederlage ist ja nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern Teil des Erfolges. Ich kenne keine erfolgreichen Menschen, die nicht Niederlagen gehabt haben, die sie bewältigen haben müssen. Und da hinzuschauen und zu sagen, okay, ja, wow, das ist jetzt ein Problem. Ja, und das muss ich bewältigen. Zu wissen, das ist Teil deines Learnings und ohne dem geht's nicht. Ja, damit du die nächste Stufe nehmen kannst. Ja, dann wird's leicht. Weil dann ist ein Problem kein Drama, sondern du weißt, das ist der größte Wachstumsbooster, den du überhaupt haben kannst.
Also spätestens jetzt, glaube ich, traut sich jeder einen ersten Schritt zu machen, weil das macht ja jetzt schon richtig Mut. Jetzt ist aber genau das, was du eh schon angesprochen hast, der erste Schritt, nur mal der erste Schritt. Und dann kommen ganz viele weitere Schritte. Und da liegen dann, wie du es gerade erzählt hast, Steine herum, Hindernisse. Und drum jetzt die Frage, wie bleiben wir denn dann dran? Also wie räumen wir vielleicht die Hindernisse aus dem Weg? Wie drehen wir nicht wieder um, weil wir merken, boah, das ist schon echt heftig und vorher war es doch angenehmer, gemütlicher.
Mhm. Da sind jetzt ein paar Dinge, auf die ich gerne eingehen möchte. Zum einen einmal, auch der größte Berg wird abgetragen, indem man jeden Stein für Stein abträgt. Ja, der Weg besteht aus Schritten. Und der Weg offenbart sich erst dann, wenn du die Schritte machst. Ja? Und wenn es dann nebelig ist, das ist so wie, wenn du auch mit dem Auto durch den Nebel unterwegs bist, erst wenn du reinfährst in den Nebel, fängst an, wieder mehr zu sehen. Und du siehst halt immer nur einen Meter und dann wieder einen Meter und irgendwann ist das Sichtfeld frei. Und ich finde ja dieses Gedankenspiel von Nebel so schön. Ja? Nebel, wenn du die Buchstaben umdrehst, kommt Leben raus. Ja? Und Leben ist auch manchmal Nebel und der Weg ist auch manchmal Nebel und da musst du einfach Schritt für Schritt gehen und es sind manchmal kleine Schritte, aber kleine Schritte ergeben den Weg. Und viel zu oft geben Menschen auf, kurz bevor ihr Durchbruch ist. Und das ist extrem schade, ja, denn nur das Durchhalten wird belohnt, niemals das Anfangen. Ja, der Anfang ist gefühlt immer schwer und dann braucht es aber diese Kontinuität, dieses Dranbleiben, dieses tägliche, ja, dieses wirklich dieses Momentum aufbauen, das du brauchst für den Durchbruch. Jeden Tag, ja, 1% hinarbeiten. Das ist jetzt, wenn du einen Tag anschaust, nicht recht viel, aber auf ein Jahr oder auf 2 Jahre betrachtet oder auf 10 Jahre, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Weg denke, ist es enorm viel, ja, und diese Wachstumskurve, die steigt und steigt und steigt und auf einmal ist der Durchbruch da. Und dann auf einmal ist es so leicht und du fragst dich, warum ist es jetzt gerade so leicht? Ja, weil du halt kontinuierlich dran geblieben bist. Und ich bin zu 100% überzeugt, ja, dass das Talent alleine im Business nicht reicht, sondern es geht um das Durchhaltevermögen und das Durchhaltevermögen schlägt immer Talent. Ja, nämlich dann, wenn jemand sich ausruht und sagt, okay, ja, kann ich, easy going, ja. Du wirst irgendwann überholt von demjenigen oder von derjenigen, die tagtäglich etwas investiert in diese eine Sache.
Muss eigentlich eine Führungskraft auch ein Coach sein? Also, was ich mir jetzt nur dabei gerade gedacht habe, ist, du bist ja auch Führungskraft. Behandelst du dann dein Team, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähnlich wie deine Coaches? Oder ist es doch was ganz anderes?
Ich würde behaupten, dass, also ich rede jetzt von Leadership, ja, Leader haben diese Fähigkeit, Menschen an ihr Potenzial zu erinnern. Und für mich liegt die Aufgabe im Leadership ja auch darin, andere groß zu machen. Und da hilft es natürlich, wenn ich Coaching-Werkzeuge habe, ob ich das jetzt Coaching nenne oder nicht. Also es gibt ja auch derzeit so eine Idee oder so einen Stil, ja, dass Führungskräfte, Leader auch diese Coaching-Fähigkeiten haben. Ich bin zu 100% überzeugt, wenn man sie hat, tut man sich leichter.
Und wenn du jetzt so an deine eigenen Führungskräfte, die du mal hattest oder die du erlebt hast, denkst, was sind denn da so drei vielleicht unbewusste Fehler, die Führungskräfte oft machen?
Da darf ich auch ein bisschen kramen, muss gerade überlegen, mit welcher gehe ich jetzt ins Rennen. Ich habe sehr gute Führungskräfte gehabt, ich habe aber auch welche gehabt, wo ich mir dachte, puh.
Du kannst auch gerne drei positive Sachen sagen, die du dir jetzt selber dann für dich verwendest.
Ich bleibe bei dem Negativen, weil es so viel klarer macht, was Leadership und Führung oder wirklich so dieses neue Führen ist. Für mich bedeutet, dass man Menschen auf Augenhöhe wahrnimmt. Und ich habe schon Führungskräfte erlebt, die ihre Mitarbeiter nicht auf Augenhöhe im Sinne von, du bist ein vollwertiger Mensch, ja, und ich behandle dich mit Respekt und Wertschätzung, quasi, die das nicht gelebt haben. Und das macht was, denn in meinem Verständnis haben gute Führungskräfte und Leader ein Menschenbild mit sich, nämlich, dass sie ohne ihre Mitarbeiter und ihre Mitarbeiterinnen nicht dort wären, wo sie heute sind. Und ich habe einmal von einem meiner Coaches ein Buch bekommen. Und das war der Minutenmanager bzw. der Klammeraffe. Und der erste Satz drin war, nimm dir jeden Tag eine Minute Zeit, dir bewusst zu werden, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Wichtigste sind, das du hast. Und das hat für mich alles verändert. Und mit diesem Blick auf deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nämlich mit dem Blick der Wertschätzung, passieren dir ganz viele Fehler gar nicht. Da geht es zum Beispiel darum, hörst du deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu oder bügelst du selber jeder Gelegenheit nieder? Nimmst du sie ernst und wahr mit den Gedanken, die sie beschäftigen, auch mit ihren Ängsten? Das heißt nicht, dass du alle Ängste lösen musst. Aber wenn du weißt, was deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt, dann hast du die Möglichkeit und die Chance überhaupt erst, ein Lead überhaupt zu bekommen. Denn wenn sie Vertrauen haben in dich, dass du sie ernst nimmst, wahrnimmst, dann folgen sie dir auch auf die steinigen Wege. Und da habe ich einige Fails erlebt von Führungskräften, wo so dieses von oben herab, ja. Und dieses von oben herab können wir uns halt immer weniger leisten, muss man sagen. Ja, also wenn man sich anschaut, so wie so dieser Markt ausschaut, ja, dass wir einen Markt haben, der von unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bestimmt ist, dann muss uns klar sein, dieses alte Führungsparadigma, das können wir sich nicht mehr leisten. Ja, also diese Augenhöhe, diese Wertschätzung finde ich enorm wichtig. Also wie behandelst du die Mitarbeiter, wenn niemand hinschaut? Mhm. Ja? Tust du nur an die Fahnen heften oder was lebst du tatsächlich im Umgang mit deinen Mitarbeitern? Und auch, was lebst du im Umgang deiner Mitarbeiterinnen vor mit deinen Kunden und Kundinnen? Ja? Wir können uns nicht darüber beschweren, dass der Kundenservice schlecht ist, wenn ich selber in einer Tour über meine Kunden, über den Markt und alles Mögliche schimpfe. Ja? Bist du Vorbild? Wenn du nicht Vorbild bist, das finde ich schlecht. Ja? Denn da gibt es diesen alten Spruch, ja, der Fisch fängt immer am Kopf an zum Stinken, ja, und das zieht sich schon durch, natürlich nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und ja, auch da habe ich so das eine oder andere Spannende erlebt, wo man von Mitarbeitern was anderes erwartet, als was man halt selbst lebt. Ja, also ist auch so ein Ding, was für mich nicht geht. Und jetzt habe ich das Erste und das Zweite und jetzt muss ich nur überlegen, so, das Dritte. Ja, also ich möchte es nur mal betonen, so dieses Zeitnehmen. Ja, also ich glaube, die großartigsten Führungskräfte sind die, die hingehen, wo die Basis ist, dort auch zu den Menschen gehen, schauen, was machen die, sie mit denen beschäftigen. Natürlich geht das nicht immer und überall. Ja, aber ein Verständnis zum haben, was passiert, was den Kern eines Unternehmens ausmacht, ja, was wichtig ist von Anfang bis Ende in den Schritten, dass man eine Idee hat, was braucht's alles, ja, damit am Ende des Tages ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung rauskommen kann, finde ich, ja, von enormen Wert und enorm wichtig, ja, und das macht extrem was für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und sie sehen, oh, der Chef, boah, der kennt mich sogar beim Namen. Ja, also ich erlebe das ganz oft, dass der Mitarbeiter komplett geflasht sind, weil der Chef die Chefin ihren Namen kennt. Ja. Und eigentlich, ja, natürlich, wenn es ein Riesenbetrieb ist, ein Konzern, schwierig. Ja. Aber in deinem nahen Umfeld macht das schon enorm viel aus.
Zum Schluss reisen wir jetzt zuerst noch kurz in die Zukunft und dann noch in die Vergangenheit. Stell dir mal vor, du triffst jetzt dein Ich in 3 Jahren. Worüber würdest du mit deinem Ich, mit der Leslie in 3 Jahren sprechen?
Wahrscheinlich hätte ich mit der Leslie in 3 Jahren irrsinnig viel Spaß, ja, weil die wird sagen, schau, ich habe das ja gesagt, Mutpropaganda live wird cool. Und dann werde ich sagen, ja, ist wirklich cool geworden und es hat sich mittlerweile etabliert. Ja, also mein Wunsch war, dass dieses Event ja dann jährlich gibt, 1 bis 2 Mal. Und dass sich da ganz viele Menschen begeistert, ja, und dass es über die Landesgrenzen nur hinausgeht, dass sie Menschen dafür, ja, dass sie sagen, boah, mit Mutpropaganda habe ich tatsächlich meinen ersten Schritt gewagt. Und mein Ich würde sagen, hey, cool, der Resilienzbuch, das ist echt durch die Dicken gegangen. Ja. Boah, du hast immer gehofft, dass es einmal ein Bestseller wird. Und es ist so ausgegangen, Leslie. Ja, also das würde ich mit meinem Ich wahrscheinlich plaudern wollen.
Ja, und dann noch kurz in die Vergangenheit. Und zwar, das frage ich immer zum Schluss, wenn du, bevor du deine Karriere gestartet hast, 3 Tipps bekommen hättest, welche 3 Tipps hättest du damals gerne schon gewusst?
Der erste war, start nur früher, ja, tu noch früher, ja, wirf deine Zweifel und Ängste über Bord. Das hätte ich gerne nur früher gewusst, ja. Ich habe trotzdem meinen Weg, naja, so spät habe ich ihn auch nicht begonnen, aber.
Erst mit Anfang 20, oder? Schon
ja,
sehr früh.
Ja, ich sage es deshalb, weil ich natürlich jetzt bei unseren Kindern sehe, was macht es mit Kindern, wenn sie dieses Mindset nur viel früher mitkriegen. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass unsere Kinder leichter haben werden mit dem Thema Glaubenssätze, mit dem inneren Kind und allem, was halt dazugehört. Ja, deshalb meine ich nur viel früher. Ja, ich hätte gern auch in meiner Kindheit und Jugend vieles dieser Dinge schon gewusst, dann wären manche Dinge leichter gewesen. Was hätte ich sonst noch gerne früher gewusst? Ja, das Allerwichtigste sind immer deine Beziehungen. Und nimm dir jeden Tag Zeit für die Lieblingsmenschen in deinem Leben, weil du weißt nicht, wie lange sie Teil deines Lebens sein werden. Ja, ich habe sehr bald meine Mama verloren und ich bin absolut in Frieden mit ihr, aber es hätte noch so vieles gegeben, was ich gerne mit ihr geteilt hätte. Und das weißt du leider halt immer erst, wenn du zurückschaust, wo so Momente gewesen waren, wo du vielleicht präsenter hättest sein können. Das ist so auch gleich der dritte Tipp, ja, oder diese dritte Idee, die ich gern früher gewusst hätte. Egal, was du tust, sei 100% anwesend. Wenn du mit Menschen sprichst, schau ihnen in die Augen, hör ihnen zu, leg dein Smartphone weg, sei 100% im Hier und Jetzt. Wenn du auf Urlaub bist, ja, dann genieß deinen Urlaub und lass deinen Kopf mit den Gedanken für das Business zu Hause. Wenn du spazieren gehst durch den Wald, dann sei im Wald und nimm wahr, was die Natur dir Großartiges schenkt, ja. Also, achtsam sein im Hier und Jetzt ist, glaube ich, einer der wichtigsten Schlüssel tatsächlich, um viel Energie zu haben. Damit man all die großen und kleinen Herausforderungen, die uns das Leben halt so offenbart, privat und im Business auch gut stemmen kann.
Also ich konnte jetzt gar nicht anders in der Also es sind schon fast, also es sind über 40 Minuten in dem Zeitraum, als im Hier und Jetzt zu sein, weil ich war sehr gebannt von allem, was du da erzählt hast. Leslie, vielen Dank, dass du uns da auch so reingeholt hast in deine Geschichte und wie du den Mut gefasst hast. Ich traue mir jetzt relativ sicher sagen, dass viele dadurch auch neuen Mut schöpfen können. Dankeschön.
Vielen lieben Dank für die Einladung.